Nachhaltigkeit ist in aller Munde, aber wenn es um die Vergabe öffentlicher Aufträge geht, dann wird es kompliziert. Viele sagen, Nachhaltigkeit könnte nicht als Vergabekriterium verwendet werden, weil es schwer zu messen ist oder die Bieter keinen Einfluss drauf haben. Aber ist das wirklich so? Wir sind jetzt hier, um diese Frage zu beantworten und Licht ins Dunkel zu bringen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Alexander Hofmann, studierter Bauingenieur sowie Wirtschaftsingenieur und derzeitiger Geschäftsführer von Hochtief PPW Transport Westeuropa GmbH. Und außerdem noch Honorarprofessor an der Hochschule Biberach. Ich hoffe, das stimmt alles. Er bringt eine Menge Erfahrung in dem Bereich nachhaltiger Infrastruktur mit. Lieber Alexander, du bist im Bauwesen tätig. Was war das nachhaltigste Projekt, an dem du je gearbeitet hast und warum? Und stell dich unseren Zuhörern doch bitte noch mal kurz vor. Meine Kurzvorstellung war ja eben nur ein anderes deiner Möglichkeit.
Hallo Oliver. Vielen Dank, dass wir heute hier zusammen sind und über ein ganz wichtiges Thema sprechen, nämlich Nachhaltigkeit in der Beschaffung, Nachhaltigkeit in Vergabe. Alexander Hofmann, seit 30 Jahren unterwegs in der Baubranche, insbesondere mit Lebenszyklusprojekten, also planen, bauen, finanzieren, betreiben, erhalten, PPP-Projekte im Hochbau als auch in der Infrastruktur. Insofern immer unterwegs mit dem langhaltigen Ansatz, mit dem Lebenszyklusansatz, der im Grunde schon sehr wirtschaftlich ist. Also alle diese Projekte haben ein hohes Maß an Nachhaltigkeit, weil nämlich nicht das wirtschaftlich beste Ergebnis für jetzt eine Funktion, also das Planen oder das Bauen oder das Betreiben im Mittelpunkt steht, sondern eine optimierte Gesamtrealisierung über einen gewissen Zeitraum. Aber wenn mich jetzt fragst, was war das Interessanteste, was war das nachhaltigste Projekt? Viele von denen sind nachhaltig und wenn wir gerade über die Straße sprechen, hat man zwar immer ein schlechtes Gewissen, weil da Autos drauf rumfahren, wenn man die Straße realisiert hat, die mit Verbrennermotoren rumfahren. Das muss aber nicht sein. Das kann man auch schnell anders lösen. Man kann den Schadstoffausstoß an der Stelle schnell reduzieren, indem man beispielsweise eine Geschwindigkeitsbegrenzung einführt oder indem man Verbrennermotoren nicht mehr zulässt. Insofern trifft uns das als diejenigen, die die Straße bereitstellen, gar nicht in erster Linie, aber dann doch. Weil es müssen alle mitmachen, damit unsere Welt nachhaltiger wird und dass das Klimaziel von 1,5 Grad eingehalten wird. Weil wenn wir das nicht einhalten, dann wird es nicht nur mit unserer Umwelt sehr schwierig, es wird heißer, es wird unangenehmer, wir haben weniger Wasser, sondern das alles wird Krisen auslösen, das wird Anarchie auslösen, die unsere Gesellschaft, wie sie heute existiert, wird dann gar keinen Bestand mehr haben. Aber was war jetzt das Nachhaltigste? Ich könnte sagen, jedes und alle und viele, aber wir haben jetzt im letzten Jahr, in diesem Jahr, hat ein Projekt von uns, nämlich die A6 zwischen Wiesloch-Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ein Zertifikat bekommen, und zwar in Gold. Und da kann man sagen, das ist ausgezeichnet, das ist nachweislich, das ist objektiv von Dritten bewertet. Das ist ein sehr gutes, nachhaltiges Projekt.
Das finde ich klasse. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht reden wir später noch etwas mehr über dieses Thema. Aber ich möchte mal eine ganz provokative Frage stellen. Die ist mir spontan eingefallen, als du dich im ersten Satz zur Nachhaltigkeit geäußert hast. Was denkst du als Infrastrukturexperte denn von den Versuchen verschiedener Städte für autofreie Innenstädte zu sorgen?
Da gibt es zwei Perspektiven. Ja, das eine ist die persönlich Betroffene, weil ich in der Innenstadt wohne und wir wollen zusammen Klimaziele erreichen. Glaube ich, dass wir viel zu viele Autos in Innenstädten haben und dass wir viel zu viele Wege mit den Autos zurücklegen. Es gibt ein paar Pilotprojekte, ich meine, eins davon ist in Belgien, ich glaube Brügge ist es, oder Gent. Die arbeiten mit Sektoren, also städtische Sektoren. Und du kannst nicht von einem Sektor mit dem Auto in den nächsten Sektor einer Stadt fahren, sondern du musst mit dem Auto erstmal aus der Stadt heraus, um in den Sektor hineinzukommen. Das heißt, das Leben in der Stadt mit Auto bleibt weiterhin möglich. Aber das Fahren mal eben zum Bäcker im anderen Stadtteil wird dadurch erschwert. Es wird nicht unterbunden, es geht noch, aber es wird erschwert. Es hat keinen Komfort mehr. Und wenn ich das vergleiche mit den Niederlanden, wenn ich sehe, wie da die Parkgebühren sind, dann ist in Deutschland einfach das Parken viel zu billig. Im Grunde müsste ein Anwohnerausweis in der Stadt so viel kosten im Jahr, wie das Monatsticket für die örtliche Straßenbahn. Und dann sind wir auf dem Level, dass man sich überlegt, brauche ich überhaupt noch ein Auto, wenn ich sowieso das Geld ausgeben muss.
Interessanter Ansatz, aber es passt nicht zu einem meiner Standardsprüche. Einer meiner Standardsprüche ist, wenn ich die Chance habe, in ein nächstes Leben zu kommen, dann würde ich Parkhausbesitzer in der Innenstadt werden und mich dumm und dämlich verdienen. Weil die Parkgebühren, ich finde, die sind schon in der Innenstadt schon ziemlich happig, wenn man an die Großstädte denkt. Ich habe das Glück, dass ich auf dem Land wohne, da haben wir noch keine Parkplatzprobleme, wahrscheinlich auch die bessere Luft, aber in den Großstädten, ich finde die Preise schon happig. Und ob man an dieser Preisschraube drehen sollte, da habe ich so meine Zweifel.
Oliver, ich rede jetzt gar nicht über die privaten Betreiber, sondern die größten Flächen, die bereitgestellt werden in der Stadt, werden durch die Städte bereitgestellt. Und das sind alles Flächen, die dem Lebensraum fehlen. Da stehen keine Fahrräder, da können keine Kinder spielen, da ist nichts Grünes. Es ist alles zugepflastert, wo ein Auto hinpassen kann. Ja, wird ein Auto hingestellt. Und das müssen wir im Sinne von Komfort ein Stück weit zurückdrängen.
Da stimme ich dir völlig zu. Die Widerstände sind natürlich immens. Gerade die kleineren Ladenbesitzer haben Angst, dass keine Kunden mehr kommen, keine Lieferanten mehr kommen können. Aber ich vergleiche es das dann auch immer mit der Nichtraucherdiskussion, mit dem Verbot des Rauchens in Restaurants. Riesenaufstand und heute möchte keiner wieder zu den alten Zeiten zurück. Und wenn man die Bilder sieht von verkehrsberuhigten Innenstädten, das sieht richtig toll aus. Da könnte ich mir auch vorstellen, in der Innenstadt zu leben. Aber lieber Alexander, wir sind ja jetzt hier in einem Podcast mit der Überschrift Beschaffungsdialog. Und ich hatte mir das Ziel gesetzt, öffentliche Auftraggeber, Berater und Mieter an einen Tisch zu kriegen, um mal miteinander zu reden. Und darum möchte ich die Gelegenheit direkt nutzen, dich zu fragen, was können Auftraggeber denn zum Beispiel machen, um Nachhaltigkeit in den Ausschreibungsprozess stärker mit einzubeziehen? Du hattest dich ja sehr kritisch geäußert, dass die Nachhaltigkeit in zu wenig Ausschreibungen enthalten ist.
Es geht nicht nur darum, was sie machen können, sondern auch, was sie machen müssen. Das Umweltschutzgesetz schreibt es ja vor, dass das Thema Nachhaltigkeit ein Kriterium werden muss. Und das Vergaberecht lässt es längst zu, dass soziale und Umweltkriterien ein Vergabekriterium werden. Die große Herausforderung, die man allerdings als Ausschreibende hat, ist, wie bewerte ich das? Oliver, du kennst die großen Ausschreibungen aus den Lebenszyklusprojekten her, aus den PPP-Projekten. Wenn Qualitäten und Preise über ein Punktesystem miteinander verglichen werden, dann kommt es immer zu gewissen Hebelwirkungen, die mitunter gar nicht gewünscht sind, weil die Bieter am Schluss diese Punkte tatsächlich wieder in Euros umrechnen müssen und man sich überlegt, was bringt jetzt ein Angebot, das um 1 Euro billiger ist, an Qualitätspunkten, wenn ich es miteinander vergleichen kann. Und oftmals war die Situation diese, dass der Hebel so klein war, dass bei einem Verhältnis von 60 Punkte für den Preis, 40 Punkte für die Qualität, die beste Qualität hat 38 Punkte bekommen der mit dem billigsten Angebot hatte 36 Punkte. Aber mit wenigen Euros Unterschied hast du diese 2 Punkte längst verloren gehabt, sodass dieser Qualität gar kein richtiger oder bedeutender Wert an Euro zugemessen wurde. Und da findet jetzt genau in der Diskussion, die ich führe, eine Änderung statt, weil das Umweltbundesamt die Schäden, die durch den Ausstoß von CO2 oder CO2-Äquivalenten verursacht werden, einen Wert bekommen. Das Umweltbundesamt sagt, da ist die Schäden durch CO2-Emissionen pro Tonne 237 Euro betragen. Wenn das ein objektiv festgestellter Wert ist, der sich wahrscheinlich jedes Jahr wieder ändert, warum nehmen wir diesen Wert nicht und bemessen den mit der Menge an CO2, die mit der Beschaffung eines Produktes, einer Infrastruktur in Zusammenhang stehen. Und dann brauchen wir gar keine neuen Überlegungen machen. Das Preisticket ist fest oder wird durch einen anderen Objektiv festgelegt. Und ich habe dann die Herausforderung, die Menge CO2 zu bemessen, die ein Bieter mit beeinflussen kann. Und was kann er mit beeinflussen? Kann er alles mit beeinflussen? Was können wir messen? Wenn ich in die Zukunft schaue und die Digitalisierung unserer Arbeitsprozesse schreitet sehr voran, dann werden wir alle Informationen, die wir brauchen, in absehbarer Zeit zur Verfügung haben. Im Moment haben wir es noch so, diese Informationen, die wir brauchen, um die Mengen zu bestimmen, die gibt es, aber nicht an einer Stelle, sondern die haben wir hier, die haben wir in China, die haben wir in Indien, je nachdem, wo die Produkte hergestellt werden. In absehbarer Zeit wird das alles auf dem Knopfdruck verfügbar sein. Und dann liegt es an den Bietern, sich durch gute, durch clevere und durch wirtschaftliche Maßnahmen vom Wettbewerb abheben zu wollen. Und das erreicht man dadurch, dass man das Sachen im Preis gibt. Das haben wir beide schon in den Wettbewerben gesehen, wenn wir irgendwo gesehen haben, diese Qualitätsmaßnahme bringt uns einen wirtschaftlichen Vorteil. Dann haben wir diese Qualität gefördert und gepusht, um damit einen Zuschlag zu erreichen. Und so wird es, nichts anderes wird passieren beim Thema CO2, was zugegebenerweise nur ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist, aber es ist ein messbarer Aspekt, der schnell verwendet werden könnte.
Das mit dem messbaren Aspekt, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Die Rechtsprechung sagt ja inzwischen, auch ständiger Rechtsprechung, dass Zuschlagskriterien und auch die Wertung des öffentlichen Auftraggebers, dass die überprüfbar sein muss. Mhm. Und wenn mir jetzt ein Bieter ein Angebot macht, wo drin steht, mit meiner Art der Infrastruktur reduziere ich den CO2-Ausstoß um so und so viel Tonnen. Mhm. Ein anderer Bieter macht ein anderes Tonnageangebot. Kann ich das tatsächlich als Auftraggeber überprüfen? Also die klassischen Auftraggeber werden da überfordert sein. Wenn es die großen Auftraggeber sind, wie die Autobahn GmbH des Bundes, die kann sich vielleicht auf so etwas einstellen. Die kleineren Straßenbauunternehmen, gerade wenn wir an kommunale Straßen denken, die dürften hoffnungslos überfordert sein und müssen sich dann sowieso externen Rat holen. Aber lässt sich das wirklich überprüfen? Objektiv überprüfen?
Wir stehen da ganz am Anfang der Entwicklung. Und wir werden es nicht schaffen, ein perfektes System auf die Beine zu stellen, was von Anfang an gut funktioniert. Sondern wir müssen das Thema Nachhaltigkeit jetzt in die Beschaffung, als Beschaffungsprozess integrieren und stückweise nachbessern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich den Nachweis schaffen? Welcher Umfang an CO2 mit meiner Art und Weise der Bereitstellung der Leistung verbunden ist. Es gibt Systeme, EPDs für Materialien. Diese Zertifizierungssysteme entwickeln sich gerade weiter. Man wird sich da auf ein paar kaprizieren müssen und sagen, das und das und das werden wir akzeptieren. Und es werden am Anfang ganz viele Unternehmen im Markt sein, die noch gar keine eigenen Werte haben. Das darf nicht dazu führen, dass ein Unternehmen vom Bietungsprozess ausgeschlossen wird. Das würde nämlich den Markt künstlich verknappen und würde die Sache sehr unwirtschaftlich machen. Deswegen haben wir für uns ein System entwickelt, wo wir sagen, für denjenigen, der keine Werte hat, greifen wir zurück auf Datenbanken mit allgemeingültigen Werten. Um jetzt aber keinen zu motivieren, seine individuellen Werte zu bringen, da wo er gut ist und da wo er schlecht ist, mit den Durchschnittswerten zu kommen, sagen wir, diese Durchschnittswerte müssen penalisiert werden, indem wir einen Mittelwert beaufschlagen mit 10% oder 20% oder indem wir, wenn wir eine Spanne haben von Werten, den höchsten Wert nehmen. Sodass also die Unternehmen nicht ausgeschlossen werden, aber motiviert werden, eigene individuelle Werte nachzuweisen und das regt die Innovationskraft der Unternehmen an. Das bringt den Wettbewerb und es gibt nichts, was innovationsfördernder ist als Wettbewerb.
Das ist ein klasse Wort, klasse Einstellung. Aber ich stimme dir zu, wir sind noch am Anfang einer Entwicklung und das wird bestimmt noch spannend werden. Das Ganze muss ja erstmal in den Köpfen verankert werden und dann muss es auch rechtssichere Ausschreibungen geben, die man an den Markt bringen kann. Hast du denn jetzt schon mal ein Musterbeispiel für Nachhaltigkeit erlebt, in Deutschland oder international, wo du sagen könntest, das kann man als Blaupause nehmen, da kann man was draus lernen?
Ich bin ja mit meiner Mannschaft auch in den Niederlanden seit vielen Jahren unterwegs. Da ist das Thema Nachhaltigkeit schon längst ein Punkt. da wird eine hohe Nachhaltigkeit, das Versprechen der hohen Nachhaltigkeit, Maßnahmen dafür belohnt, indem der Angebotspreis ein Stück weit herabgesetzt wird. Nichtsdestotrotz muss man das nachweisen. Es gibt ein System, was über die Reichswaterstat dann verbreitet wird, DuBoKalt, damit wird das nachgerechnet. Was da noch fehlt, ist der Punkt, inwiefern man individuelle Werte mit einbringen kann. Da ist das ist insbesondere ein Mengenthema. Mit welchen Mengen arbeite ich da? Und das versuchen wir weiterzuentwickeln. Selbst mit Unternehmen, die wir unterstützen. Wir arbeiten gerade an einem Piloten, auch wieder an der A6, für eine kleine Ausschreibung, wo wir das Thema Mengen und Bepreisung der Mengen in Richtung Nachhaltigkeit an den Markt bringen. Und da wird es die Möglichkeit geben, dass man Zertifikate hochlädt. Und wenn das Zertifikat hochgeladen ist, wenn eine Sache, dann kann man seinen individuellen Wert eintragen. Und alle anderen müssen mit einem Durchschnittswert arbeiten. Damit haben wir keinen ausgeschlossen, aber belohnen die, die sich da schon auf den Weg gemacht haben. Und wir haben, um da auch Transparenz reinzubringen, wir haben einen Club der Willigen gegründet, zusammen mit Heidelberg Materials und der BASF. Das sind diejenigen, die diese EPTs für ihre Produkte längst haben. Um jetzt nicht in der Situation zu sein, wie man das allgemein in Mannheim macht. Ne? Gibt's nicht, haben wir nicht, kriegen wir nicht mehr rein. Nein, es gibt schon diese EPDs für bestimmte Produkte und genau die wollen wir an den Start bringen. Die kosten vielleicht einen Euro mehr, aber wenn wir jetzt den Preis von 237 Euro pro Tonne CO2 mit einführen, dann werden das wirtschaftliche Lösungen sein, wenn man diese Produkte einsetzt. Ohne jetzt für einen speziellen Werbung betrieben zu haben. Ich weiß, Holzim ist genauso unterwegs. Es gibt andere Bitumenhersteller, die auch unterwegs sind. Aber wir haben es eben mit diesen zwei Großen zusammengetan, weil wir glauben, dass das Branding Heidelberg Materials, BASF und Hochtief gut zusammenpasst.
Finde ich klasse. Ich habe den Eindruck, dass, so wie du es schilderst, dass die Industrie schon viel weiter ist als die öffentlichen Auftraggeber. Und dann ist es quasi ja die Aufgabe der Industrie, diese Ideen an die öffentlichen Auftraggeber in Form von Behördenmarketing heranzubringen, um denen überhaupt erstmal zu zeigen, was geht technisch, was kann man machen, wie kann man Ausschreibungen gestalten, damit ein sinnvolles und nachhaltiges Produkt auch tatsächlich gefördert wird. Würdest du denn sagen, bei solchen Ausschreibungen, wenn sie denn einmal am Markt sind, ist das Verhandlungsverfahren das ideale Verfahren oder ist es auch möglich, das eben im offenen Verfahren zu machen, dass man gar nicht mehr verhandelt?
Das geht auch im offenen Verfahren, ja.
Okay, das ist eine klare Aussage. Aber dann muss der öffentliche Auftraggeber das wirklich hervorragend vorbereitet haben. Dann muss der schon genau einen Überblick haben, was an technischen Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, dieser Überblick, daran fehlt es noch.
Also was es brauchen wird, ist, dass ich auch im Hinblick auf das, was wir vorhin schon diskutiert haben, wie ist die Gewichtung, Punkte, Preis zueinander, wenn du das System gut aufbauen willst und den richtigen Hebel haben möchtest, dann musst du eine gute Vorstellung haben über das Ausschreibungsergebnis. Mhm. Nicht nur im Hinblick auf Preis, sondern auch im Hinblick auf CO2-Mengen. Und dafür brauchst du auch schon Instrumente, die es bereits gibt, die in der Entwicklung gibt, wo man im Prinzip mit einem Knopfdruck ausrechnen kann, diese bauliche Maßnahme, diese Brücke, dieser Tunnel, dieses Stück Straße verursacht in etwa 10.000 Tonnen CO2 zum Beispiel. Und dann kann man das gut kalibrieren und man muss ein System den Bietern zur Verfügung stellen, damit alle das gleiche Rechentool haben, um das nachzurechnen oder auszurechnen. Und das muss meines Erachtens internetbasiert sein. Auch dafür gibt es schon Lösungen. Ich weiß, dass zum Beispiel die Firma Sustravia daran arbeitet und das ist auch unser Partner, wenn es darum geht, bei der A6 so ein Beispiel zu bringen.
Ist das denn jetzt etwas nur für die große Bauindustrie oder haben Mittelständler auch die Chance, sich an solchen Ausschreibungen zu bewerben?
Ich habe es ja gerade geschildert, es ist kein Handicap, wenn ich die Werte nicht habe. Nur ich werde halt nicht belohnt, wenn ich es nicht habe. Und im letzten Jahr hatte ich ein längeres Gespräch mit dem Leiter Straßenbau, des Verkehrsministeriums in Baden-Württemberg, der mir gesagt hat, ja, ich muss ja hier irgendwie 120 Straßenbauunternehmen beschäftigen, dass die irgendwas zu tun haben. Und ich habe ihm erklärt, das Thema lokaler Mittelstand kann als Wertungskriterium gar nicht verwendet werden. Das IT ist aber ein Bereich, in dem der lokale Mittelstand seine Stärken hat. Es gibt nichts Nachhaltigeres als der lokale Mittelstand in der Umsetzung dieser Themen. Und ich kann über das Thema Nachhaltigkeit genau diese Vergabe, genau diese Unternehmen stärker belohnen, indem die zum Zuge kommen, die das Material nicht über 1000 Kilometer ankarren müssen.
Das geht vergaberechtlich ohne Zweifel. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, damit nicht der Eindruck entsteht, man will den Wettbewerb auf eine Region beschränken, aber es geht durchaus durch geschickte Formulierung. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Öffentlichkeit bei der ganzen Sache? Hast du das Gefühl, dass die öffentlichen Auftraggeber tätig werden, weil die Öffentlichkeit das verlangt? Oder haben wir noch zu wenig öffentlichen Druck? Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt über Klimakleber reden, aber das fällt einem natürlich spontan auch ein, weil das auch eine Methode ist, öffentlich Druck auszuüben. Aber gibt es genügend und auch den richtigen öffentlichen Druck, um Nachhaltigkeit als Zuschlagskriterium in Infrastrukturprojekte einzuführen?
Diesen Druck gibt es noch nicht. Den würde ich mir wünschen. Und natürlich bringt Transparenz diesen Druck, dass es geht. Ich war vor 3 Wochen auf einer Konferenz in Dortmund und habe auch unser Konzept vorgestellt. Und die Reaktion war, ja, warum müssen wir jetzt gerade in der Beschaffung wieder mit anfangen? Lass uns doch am Ende der Kette damit mal beginnen. Es sind immer wir Einkäufer, wir Beschaffer, die die ganze zusätzliche Arbeit haben mit dem Druck darauf, dass wir vielleicht noch ein Nachprüfungsverfahren bekommen und das Ganze hinausgezögert wird. Aber Oliver, wenn wir nicht in der Beschaffung vorne, wenn wir nicht in der Ausschreibung damit anfangen, dann werden wir am Schluss das Ergebnis nicht haben. Das ist nicht nur Theorie, das ist auch Praxis. Wir haben an einigen Projekten, wo wir schon lange dran sind im Betrieb, fragen wir unsere Partner ab. Kennst wahrscheinlich Greenhouse-Gas-Protokoll, Scope 1, ne, das, was man selbst verbrennt, Scope 2, was die anderen verbrennen und dadurch ein Projekt zugeordnet werden. Und es gibt Scope 3. Und wenn wir dann unsere Nachunternehmer fragen nach Scope 3, ja, das haben wir nicht. Wenn wir sowas ausschreiben, dann kriegen wir Werte. Die ersten Werte werden nicht gut sein, da bin ich sehr sicher. Aber die Menschen machen sich auf und suchen danach, wo sie die Werte herbekommen und wen sie in ihrer Lieferkette wieder nach und nach befragen können, ob es das gibt. Und wenn wir damit nicht in der Beschaffung anfangen, dann werden wir nie ein Ergebnis bekommen, das ausreichend ist und das uns nach vorne bringt.
Ich kann dir da hundertprozentig zustimmen. Vergaberecht ist ja nicht nur ein formales Recht, damit man das billigste Angebot bekommt, sondern Vergaberecht ist ein ganz scharfes Schwert, ein ganz mächtiges Instrument, um auch nachhaltige Kriterien einzuführen und, so sage ich dann immer, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das klingt zwar etwas pathetisch, aber das kann man tatsächlich mit dem Vergaberecht ein bisschen schaffen. Ist das denn Ganze denn auch ein nachhaltiger Trend? Wir sind uns sicherlich einig, dass wir auf Nachhaltigkeit starken Wert legen müssen. Aber wir leben ja in einer sich so rasant verändernden Welt. Eine Krise jagt die andere Krise. Und ich habe immer Angst, dass dieser notwendige Nachhaltigkeitstrend durch andere Krisen verdrängt wird. Dass man plötzlich sagt, es ist viel wichtiger, dass gerade wegen mit Hinblick auf die politischen Ergebnisse der beiden zurückliegenden Landtagswahlen. Es ist viel wichtiger, dass die Parteien am rechten Rand zurückgedrängt werden und deswegen sorgen wir dafür, dass die Arbeitsplätze gefördert werden. Dann achten wir weniger auf Nachhaltigkeit. Das ist auch eine Gefahr, die ich sehe. Wie würdest du das einschätzen?
Also aus meiner Perspektive ist das wichtigste Thema, was es gibt. Weil das ein Thema ist, wo ich mir zugeschrieben habe, dass ich was verändern kann. Und ich kann in meinem Umkreis vielleicht etwas ändern, wenn es um Demokratieverständnis geht, wenn es um Integration geht. aber ich schaffe es nicht, die Diskussion maßgeblich zu verändern in der ganzen Republik oder in ganz Europa oder in der ganzen Welt. Ja, wenn jeder versucht, seinen Beitrag zu leisten, in dem Bereich, wo er was ändern kann, dann wird das Ganze besser. Wenn wir eine Diskussion kriegen, eine pauschale Argument-Totschlagsdiskussion, wie wir es in der Vergangenheit hatten, ja, lieber Beton oder lieber Lehrer, ja? Ne, was ist wichtiger? Straßen bauen oder Kinder erziehen? Wenn man die Art von Qualität in der Diskussion haben, dann braucht man es gar keine Gedanken machen, dann braucht man es gar nicht morgens aufstehen und noch irgendetwas verändern wollen. Aber wir reden ja in unseren Fachkreisen über dieses Thema und Oliver, du bist da unterwegs und viele andere unterwegs, die das Thema erkannt haben. Wir müssen für Aufmerksamkeit sorgen, wir müssen für Lösungen sorgen und wir müssen vor allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist immer einfach zu sagen, die anderen müssten, die müssten, die müssten. Und deswegen machen wir ein Pilotprojekt und wollen wir zeigen, wie es gehen kann. Das ist dann nicht die Lösung für die ganze Welt. Das wird nicht die beste Lösung überhaupt sein. Aber wir werden Erkenntnisse daraus erzielen können, wie man es beim nächsten Mal schon besser machen kann und werden Anreiz geben, es gleich oder sogar besser zu tun.
Das ist ja schon direkt ein Hinweis auf die Schlussfrage, die ich dir stellen möchte. Lieber Alexander, wenn du ein Superheld der Nachhaltigkeit wärst, was wären deine besonderen Eigenschaften? Was würdest du als Bestimmer von heute auf morgen ändern?
Ui. Also so ein Superheld, der ist ja mit Kräften ausgestattet. Und ich hätte gern die Kraft, mein Gegenüber, insbesondere bei den Menschen, die in der Beschaffung sind, so viel Mut zu geben und so viel Angst zu nehmen, irgendeinen Fehler zu machen, dass sie das Ganze jetzt einfach mal probieren. Wir haben das lange erlebt, wir sind ja schon lange unterwegs, Oliver. Unsere Welt hat sich ja auch verändert und viele haben Sachen, oder keiner wollte Fehler machen, ne? Jeder wollte immer alles richtig machen. Die Corona-Krise hat da gewisse Bewusstseinsveränderungen geschafft. Wenn ich mir die Zeit nehme, um alles richtig zu machen, dann dauert sowas ewig. In der Zeit kann ich schon mal 5 Sachen ausprobiert haben. Das Ausprobieren gelingt aber nur, wenn ich Mut habe, auch mal einen Fehler zu machen und den Einzug stehen. Und was wir jetzt, den Test, den wir jetzt machen zum Thema CO2-Bepreisung, der wird sehr fehlerbehaftet sein. Wir werden aber viel daraus lernen können. Und das wünsche ich allen Beschaffern, dass sie diesen Mut haben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Nicht nur selbst, sondern auch den anderen zu zeigen, guck mal, das und das kann man besser machen. Das wünsche ich mir als Superheld in der Beschaffung.
Das sind klasse Vorstellungen. Erfolg besteht ja aus 3 Wörtern. Just do it. Also einfach mal anfangen, etwas zu tun. Das finde ich genau richtig. Ich habe aber die Angst als Vergaberechtler, dass doch die Rechtsprechung diesem Just do it Grenzen setzen wird. Weil sie einfach sagt, das ist nicht überprüfbar, da könnte der Falsche tatsächlich den Zuschlag bekommen. Das ist wirklich eine Befürchtung, die wird mir niemand nehmen können. Auch du wirst sie mir nicht nehmen können. Aber ich denke, wir haben heute so viel Input geliefert. Das war eine wirklich aufschlussreiche Diskussion. Wir haben über Herausforderungen und Möglichkeiten der nachhaltigen Beschaffung geredet. Und es ist wirklich klar, du hast es erwähnt, dass wir alle eine Rolle spielen können und müssen, um Veränderungen herbeizuführen. Und da möchte ich alle ermutigen, genau wie der Alexander das gesagt hat, das Gehörte in die Praxis umzusetzen, die Grenzen auszuloten, auch einfach mal Just Do It zu machen und den Dialog weiterzuführen. Vielen Dank an dich, lieber Alexander. Natürlich auch an euch, liebe Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal beim Beschaffungsdialog.
Tschüss.
Tschüss.